Die Geschichte hat was mit Dürre und Trockenheit zu tun, das werdet ihr gleich sehen. Vorweg möchte ich sagen, Dürre oder Trockenzeiten in unserem Leben können manchmal verschiedene Ursachen haben. Manchmal, wenn ich in eine Trockenheit gerate, bin ich selber schuld, weil ich manchmal vielleicht falsche Wege gegangen bin und mich nicht wundern muss, wenn ich plötzlich irgendwann in einer Situation bin, wo es nicht weitergeht. Manchmal bin ich schuld, manchmal haben andere Menschen mir Dinge zugefügt oder in meinem Leben gehandelt und mich indirekt oder direkt in so eine Trockenheit geführt. Manchmal findet man in der Bibel, dass der Widersacher Gottes, der Teufel, Menschen sozusagen in so eine Situation bringt, um sie von Gott wegzuziehen. Und interessanterweise gibt es auch Situationen, in denen Gott Menschen in so eine Trockenheit führt, um sie zum Nachdenken zu bringen. Heute ist es so eine Mischung von verschiedenen Sachen, denn das Volk hat sich diesen Götzen hingegeben, hat sich von dem Ahab, dem König, anstecken lassen. Und der Elia, der muss jetzt handeln. Und Gott, der schickt den Elia hin zu dem König mit einer Botschaft. Und die lesen wir jetzt, 1. Könige 17, Vers 1. Elia, der Prophet, sagte zu Ahab: So gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Also der Prophet verkündet Trockenheit im wahrsten Sinne des Wortes im Auftrag Gottes. Dann könnte man auf die Gedanken kommen, wieso ist Gott so hart? Wieso gibt Gott dem Elia diesen Auftrag? Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, ein strafender Aspekt. Gott hat es vorher so angekündigt. Er hat gesagt, wenn ihr einen falschen Weg geht, müsst ihr Konsequenzen tragen. Und jetzt muss Gott zu dem stehen, was er gesagt hat. Er hat das angekündigt. Man liest das in 5. Mose 11. Da sagt er, dient keinen anderen Göttern, betet sie nicht an, sonst wird der Herr zornig auf euch und lässt es nicht mehr regnen, sodass auf den Feldern nichts mehr wächst. Gott wäre unglaubwürdig geworden, hätte er das jetzt nicht wahrgemacht. Wie Eltern, die ihren Kindern immer sagen, tu das nicht, sonst geschieht das, aber es passiert nichts, dann würden Kinder ihre Eltern irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Also Gott hat es gesagt und jetzt muss er den Worten Taten folgen lassen. Was aber noch wichtiger ist, das hat nicht nur diesen strafenden Aspekt, Gott liegt ja nicht daran, Leute irgendwie nur zu bestrafen, davon hat er nichts, sondern das hat auch einen theologischen Aspekt. Denn wenn wir gehört haben, der König Ahab hat den Baal nach Israel geholt und der Baal war ein Sturmgott, der Wettergott. Und dieser Sturmgott, von dem erwarteten die Menschen jetzt Regen. Und wenn Gott zu dem Elia sagt, verkünde, dass es nicht mehr regnet, sagt er damit eigentlich, jetzt wird deutlich, wer wirklich Gott ist. Dieser Baal, ob der Regen schenken kann oder ob ich Gott bin, der eben Regen vorenthalten oder geben kann. Also eigentlich fordert Elia den König und auch das Volk auf, sich zu entscheiden, welches Fundament trägt. Ist es dieser Regengott, diese Steinfigur, von dem die Psalmschreiber mal schreiben, sie haben Ohren, aber hören nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Münder und sprechen nicht? Oder ist es der Gott Israels? Ich habe euch dazu eine Illustration mitgebracht, ich fand die ganz treffend. Die erzählt Max Lucado, dass er einmal schreibt, dass seine Frau ihm einen Flug im Heißluftballon geschenkt hat. Und er fand das am Anfang ganz spannend, bis der Ballon immer höher flog und er gesehen hat, dass der Korb gar nicht so hoch ist. Und dann wurde ihm ein bisschen mulmig. Er schaute zu seiner Frau und die stand schon auch so in der Ecke und hat sich am Korb festgehalten. Und da hat er gedacht, was uns jetzt helfen würde, wäre, wenn der Pilot sagen würde, er sei Neurochirurg und wäre früher mal Astronaut gewesen, wird jetzt wieder ein bisschen fliegen, damit er nicht aus der Übung kommt. Das hätte ihm geholfen. Und er fragte also den Ballonführer, Fahrer, wer auch immer, was er denn so machen würde. Er sagte, ey Kumpel, weißt du, Kumpel, da hat er schon gedacht, oh, mal gucken, was jetzt kommt. Und er hat gesagt, er hätte eigentlich keinen richtigen Beruf, er würde immer nur surfen gehen, aber Er wüsste ja, wo es ist. Einmal wäre er Auto gefahren, hätte zu viel getrunken. Der Pastor wusste nicht, was er meinte, weil er hatte sonst nicht so viel getrunken. Aber der meinte, das wäre normal. Und er sagt, bei dieser Fahrt hätte er leider einen Unfall gebaut. Und sein Bruder wäre seitdem gelähmt im Rollstuhl. Und er würde unten sitzen. Und deshalb würde der Heißluftballon fliegen, dass er ihn sehen könnte von unten. Das wäre eigentlich der Grund zu fliegen. Und dann hat er gesagt, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn dieser Ballon ein bisschen ruckeln würde, es wäre das erste Mal, dass er dieses Modell fliegen würde. Ein anderes Pärchen war noch im Korb. Die hatten die ganze Zeit noch kein Wort gesagt. Und dann meldete sich die Frau bei ihm und sagt, Sie sind doch Pfarrer, bitte tun Sie was Religiöses, weil Sie dem Piloten nicht vertraut haben. Entscheidend ist die Frage, kann man dem Piloten vertrauen? Kann ich dem vertrauen, der sagt, er lenkt das Leben, er ist das Fundament? Das ist eigentlich der Kern dieser Geschichte. Ist Baal ein Pilot, dem ich vertrauen kann, oder ist Gott dieser Pilot, der mein Leben lenkt, dem ich vertrauen kann? Und wisst ihr, das Schöne ist, Elia ist ein Beispiel dafür, dass Gott derjenige ist, dem man vertrauen kann. Wenn du einmal weitermachst, die Bedeutung seines Namens ist schon interessant. Elia setzt sich zusammen aus dem Hebräischen aus zwei Teilen. Eli, das bedeutet mein Gott. Und aus der Abkürzung für Yahweh, das sind diese vier Buchstaben, das Tetragramm. Yah für Yahweh als Abkürzung. Und das heißt der Herr. Der Name Elias heißt schon, mein Gott ist der Herr. Ist Yahweh, ist der Gott, der mit euch einen Bund eingegangen ist, ist der Gott, der euch erlöst hat, ist der Gott, der die Welt geschaffen hat, ist der Gott, der euch leiten und lenken kann, er ist der Bewahrer, es ist der gerechte Gott. Also alleine der Name von Elia ist schon eine Aufforderung, sich an Gott festzumachen und nicht an diesem Baal festzuhalten. Aber dieser Wettkampf sozusagen muss starten. Und das Ergebnis ist, dass Gott auch beweist, dass er der Entscheidende ist und nicht der Baal. Im Jakobus kann man das nachlesen, Elia betete und, weiß jemand, wie lange es nicht geregnet hat? Und dann steht, und es regnete 3 Jahre nicht in Israel. Also eigentlich eine schreckliche Katastrophe, 3 Jahre kein Regen. Warum tut Gott das? Noch aus einem dritten Grund. Er hat einen erzieherischen Gedanken, er möchte nämlich, dass die Menschen umkehren. Dass die merken, diese Steinfigur kann ihnen in ihrem Leben nicht helfen. Das ist wie das Fundament in dieser Stadt, das vielleicht gut aussieht, aber wenn es hart auf hart kommt, bricht es einfach weg und trägt nicht. Und Elia fordert sozusagen auf, vertraut Gott, der ist der Pilot, dem ihr wirklich vertrauen könnt. Der hat den Ballon im Griff, der hat dein Leben im Griff und er ist derjenige, der dich tragen kann. Wisst ihr, das Interessante in der Geschichte ist, auch der Elia muss selber ein Stück weit unter der Dürre leiden. Also Gott versorgt ihn zwar, aber jetzt auch nicht im Überfluss, das werden wir gleich sehen. Er muss auch zum Teil unter dieser Dürre leiden, aber er verlässt sich auf Gott und Gott trägt ihn in dieser Zeit durch. Der erste Gedanke, den kann man so abschließen, wenn du das Fundament deines Lebens betrachtest, ich mein Fundament, fragt uns dieser Text, trägt dein Fundament, wenn es hart auf hart kommt? Wisst ihr, manche Menschen würden ihr Leben festmachen an ihrem Erfolg, an ihrem Geld, an ihrer Familie, an dem, was sie vielleicht erreicht haben, an dem, was sie besitzen. Die Frage ist, ob das wirklich trägt, wenn es hart auf hart kommt. Es kann sein, dass dir das einfach genommen wird oder es zerbricht oder jemand anderes das nimmt. Und die Frage ist, was hast du dann? Also Elia fordert auf, Gott zu vertrauen und nicht dem Baal. Ein zweiter Gedanke, in der Trockenheit bleibe offen für Veränderungen. Ihr könnt euch vorstellen, der König war jetzt nicht glücklich, als der Elia ihm das gesagt hat und als es dann wirklich trocken blieb. Also sagen kann man ja viel, ne? Es wird nicht regnen und so, aber dann regnet es nicht. Und dann liest man in dem nächsten Kapitel, dass der König Soldaten ausschicken lässt, die auf die Suche gehen nach Elia, um ihn gefangen zu nehmen. Der König möchte ihn zur Rechenschaft ziehen, er ist sauer auf den Elia. Eigentlich hätte er sauer sein müssen auf sich selber, aber es ist leichter, jemand anderem die Schuld zu geben. Er sucht also, er lässt den Elia suchen. Und dann heißt es in unserem Text weiter, in den Versen 2 bis 6, Darauf erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, bring dich in Sicherheit. Geh nach Osten über den Jordan, versteck dich am Bach Kerit. Aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Kerit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Karte. Samaria sieht man da unten, der Pfeil geht hin nach dem, wo Krit steht oder Kerit. Das ist im Land Gilead, an der Grenze zum Land Gilead, auf der anderen Jordanseite ein kleiner Bach, der aus den Bergen geflossen ist, sich da seinen Weg gegraben hat. Man kann sich also vorstellen, dass der Elia sich nicht da niedergelassen hat, wo ihn jeder sehen konnte, sondern da, wo vielleicht diese Felsschluchten noch ziemlich eng waren, wo er nicht gefunden werden konnte vor den Schergen des Königs, da versteckt er sich. Interessant ist, Krit oder Kerit, das hebräische Wort heißt abgeschnitten. Man könnte wörtlich sagen, der war am Ende der Welt, irgendwo versteckt, abgeschnitten von seiner Familie, von allen Freunden, von sozialen Kontakten. Die einzigen, die ihn besucht haben, waren Raben, die haben wahrscheinlich nicht viel erzählt. Also er war da ziemlich alleine und er ist da ein Jahr lang, muss er sich dort verstecken. Man kann sich vorstellen, dass der manches Mal einsam war, in dieser Zeit ein Jahr alleine zu sein. Dann erfahren wir, dass Raben ihm zu essen bringen. Also ich weiß nicht, ob ihr vorstellen könnt, was Raben so transportieren. Die transportieren keine Teller mit fertigen Speisen, sondern irgendwelche Fleischreste. Fragt mich nicht, woher die kamen, das will ich auch gar nicht wissen. Das war kein Gourmetessen für den Elia. Und ein Jahr muss er damit überleben, dass Vögel ihm zu essen bringen. Eigentlich ist er andersrum, ne? Vögel wollen von uns essen. Diesmal richtet Gott es so ein, dass er versorgt wird, dass er nicht alleine ist. Ein Jahr ist er da, einsam, aber immerhin versorgt. Und dann heißt es plötzlich, dass diesem ein Jahr in Vers 7, aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Wisst ihr, der Elia, der konnte zusehen, wie das Wasser weniger wurde und sich Gedanken machen, wie er damit jetzt zurechtkommt in dieser Situation. Der hat sich vielleicht gedacht, wieso hat Gott das zugelassen? Wenn ich schon in dieser Einsamkeit bin, sozusagen auf dem Trockenen sitze, warum lässt er jetzt auch noch diesen Bach verdorren? Also wenigstens hier hätte doch noch Wasser fließen können. Wenn Raben mir Essen bringen können, kann er doch irgendwie dafür sorgen, dass da noch Wasser vorbeikommt für mich. Aber es ist nicht so. Warum hat Gott das zugelassen, dass der Bach ausgetrocknet ist, wo er doch den Elia da selber hingeschickt hat? Ich denke, Gott wollte dem Elia und vielleicht auch uns damit etwas zeigen oder weitergeben. Er wollte ihm deutlich machen, dass er nicht von diesem Bach und dem Wasser abhängig werden soll. Wisst ihr, man kann sich an Dinge gewöhnen, an Kleinigkeiten, selbst an Dinge, die manchmal schlecht sind. Menschen gewöhnen sich auch an schlechte Umstände, weil es trotzdem eine gewisse Sicherheit gibt, selbst wenn die Umstände ungünstig sind. Man kann sich daran gewöhnen. Manchmal denkt man dann nicht mehr über Gott nach, der die Raben geschickt hat und das Wasser, sondern guckt nur noch auf die Uhr, auf die Sonnenuhr. Wann kommen die Raben denn jetzt endlich? Wann bringen die mein Essen? Also man kann eine Anspruchshaltung entwickeln, die eigentlich ungünstig ist, die einem vielleicht gar nicht zusteht. Man kann sich in dem Gegebenen einrichten. Und manchmal macht Gott das, was ich auf dem nächsten Bild deutlich mache. Wenn du einmal machst, Fahrradfahren, ich weiß nicht, wie ihr Fahrradfahren gelernt habt, ich nicht. Ich habe die harte Variante gewählt, ohne Stützräder. Merkt man vielleicht noch heute, aber naja. Normalerweise ist es einfacher, mit Stützrädern Fahrradfahren zu lernen. Aber irgendwann kommen diese Stützräder ab. Und wisst ihr, manchmal tut Gott das in unserem Leben, dass er Stützräder zulässt, die uns tragen. Und manchmal nimmt Gott diese Stützräder weg, dass wir nur noch auf ihn sozusagen uns verlassen können und losfahren müssen, weil er uns deutlich machen will, dass letztlich das Fahrrad trägt und nicht die Stützräder. Die Stützräder sind ja, wie gesagt, nur zum Stützen. Und wenn du richtig Fahrradfahren gelernt hast und jetzt keine anderen Gründe vorliegen, wird jeder irgendwann vermutlich ohne Stützräder fahren. So ist das Fahrradfahren gedacht. Manchmal nimmt Gott uns die Sicherheiten weg, auf die wir uns verlassen haben, lässt dann Bach austrockneten. Manchmal vielleicht Situationen, die uns wichtig sind, plötzlich geht eine Beziehung zu Ende und Gott lässt das vielleicht zu. Oder das Geld geht zu Ende und ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil Gott mir vielleicht manchmal deutlich machen will, dass diese Stützräder für mich wichtiger geworden sind als vielleicht Gott selber. Und warum nimmt Gott diese Stützräder noch weg? Weil er uns die Kontrolle wegnehmen will. Das klingt jetzt ein bisschen gemein. Aber wisst ihr, wir westlichen Menschen möchten gerne über alles Kontrolle haben. Wir haben unser Leben so abgesichert, dass wir rein theoretisch, so denken wir, Gott gar nicht brauchen. Unser Leben funktioniert auch so, im Westen sogar recht gut. Und manchmal nimmt Gott uns die Stützräder weg, um zu zeigen, dass dieses Denken falsch ist. Dass wir doch nicht die Kontrolle über alles haben, was wir denken. Manchmal wollen wir selbst den Glauben kontrollieren. Jemand hat mal gesagt, selbst Christen in Gemeinden wollen oft nur einen zahmen, lieben Jesus haben, einen, den sie kontrollieren können. Er hat gesagt, wir graben manchmal in unserem Leben Gräben, die machen wir, und sagen, Heiliger Geist, füll diese Gräben aus, so wie wir das wollen. Und dann hat er gesagt, und dann wundern wir uns manchmal, dass in unserem Leben nur Rinnsale fließen, weil wir Gott vormachen wollen, wie unser Leben zu sein hat. Daraufhin hat jemand geantwortet, wir brauchen keinen zahmen, sondern einen lebendigen Gott. Und wir haben auch keinen zahmen, sondern einen lebendigen Gott, der sich von uns nicht kontrollieren lassen will, sondern der manchmal zulässt, uns die Stützen wegnimmt, um zu zeigen, wer wirklich die Kontrolle hat und wer entscheidet in unserem Leben. Und Gott lässt das zu mit diesem Bach, manchmal auch, damit wir uns bewegen, damit wir in die Gänge kommen. Wisst ihr, denn Gottes Absicht, das wusste aber bis dahin nur Gott, war, dass der Elia gar nicht in dieser Schlucht bleibt. Nur der Elia wusste das zu dieser Zeit noch nicht. Gott hatte schon einen anderen Plan für Elia und wenn das Wasser immer weiter geflossen hätte, hätte der vielleicht gesagt, warum soll ich hier weg? Hier ist doch alles, was ich habe. Hier ist Wohlsein, Essen gibt es auch umsonst, auch wenn es nicht schön ist, aber immerhin habe ich was. Er hätte sich da einrichten können. Manchmal dreht Gott uns den Hahn zu, damit wir in Bewegung kommen, damit wir nicht in dem bleiben, was wir haben. In der Apostelgeschichte gibt es so etwas, Apostelgeschichte 1, Vers 8, da ist die Rede davon, dass die Gemeinde die Kraft des Heiligen Geistes bekommt, damit sie Zeugen sein soll in Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Dann heißt es in Kapitel 2, sie waren ein Herz und eine Seele, die waren so zufrieden zusammen, dass sie gar keinen großen Anlass sahen, jetzt loszugehen, anderen das Evangelium zu erzählen. Und dann ist in der Apostelgeschichte 8 plötzlich die Rede davon, dass jemand getötet wird, der Stephanus. Und dann steht als Folge dieses Tötens, dieses Stephanus, werden die Christen zerstreut, gehen los und machen das wahr, was Gott eigentlich ihnen von Anfang an gesagt hatte. Sie erzählen anderen von dieser Botschaft, die sie hatten. Wäre das nicht geschehen, vielleicht wären die einfach in Jerusalem geblieben. Da war es ja schön. Wisst ihr, manchmal lässt Gott auch Dinge zu, die wir nicht verstehen, damit wir in Bewegung kommen. Die Frage an Elia und an dich und an mich ist, bin ich bereit, Gott Gott sein zu lassen? Oder möchte ich Gott vorschreiben, wie meinem Leben was zu laufen hat? Oder darf Gott in mein Leben auch reinsprechen und mir vielleicht sagen, du Frank, aus dieser Situation will ich dich jetzt führen, das gibt dir vielleicht eine gewisse Sicherheit, aber ich möchte dir etwas Neues zeigen oder etwas anderes zeigen. Und dann bin ich gut beraten, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Der dritte und letzte Gedanke, geistliche Schritte, das möchte ich ein bisschen erklären. Ich bin der Überzeugung, dass Elia und auch wir lernen müssen, geistlich in Bewegung zu kommen. Geistlich in Bewegung zu kommen, das geschieht oft nicht alleine. Also dass ich jetzt sitze und plötzlich überkommt mich alles und mein Leben ist geistlich in Ordnung. Manchmal ist mein Leben besteht aus Gehen, aus etwas Tun, auf Gott ernst nehmen, das Umsetzen und Gott wirkt an mir. Ich habe das mal versucht mit einem Schema deutlich zu machen, das will ich euch auch gleich in der Predigt weiter erzählen, wenn du einmal weiterklickst. Also habe ich ja noch zuerst dieses Bild. Wenn man gehen lernt, wir sehen das gerade an unserer kleinen Tochter, also die haut sich so oft irgendwo an, es ist manchmal schmerzhaft mit anzusehen, wie oft sie dann heult, weil sie wieder irgendwo gegengerannt ist. Für Eltern ist das hart, aber gehen lernt man nur, indem man auch bereit ist, mal irgendwo gegenzulaufen, so hart es ist. Also ich kann euch, manchmal tut es uns mehr weh als wir, als ihr. Also, aber zum Gehen lernen ist es wichtig, Schritte zu machen, loszugehen. Und jetzt möchte ich euch dieses Schema zeigen, wenn du einmal weitermachst. Das finden wir in diesem Text. Gehen, diese drei Buchstaben, G-E-H. Ich habe das mal als so aufgelöst. Das G steht für Gebot oder Auftrag. Manchmal gibt Gott uns einen Auftrag, ein Gebot. Dann weiter, der nächste Schritt. E, also Ehrenwort, also eigentlich müssen wir Zusage stehen, das reimt, geht nicht auf E, also habe ich Ehrenwort genommen. Ehrenwort, Gott sagt, wenn du diesen Schritt gehst, werde ich das oder das tun, dann werde ich dir eben irgendwas geben oder dich segnen oder dir einen Weg öffnen. Und dann das Letzte, das Handeln, das ist dann unser Handeln. Dann wartet Gott, dass wir bereit sind, eben auch diesen Schritt zu gehen. Das finden wir in unserem Text. Ich will euch das einfach mal zeigen. Wenn du einmal weitermachst, dann kann man Wirken Gottes erleben. Jetzt nochmal weiter. Also im Text, wenn ihr mal den im Zusammenhang liest, erfährt man, dass Gott zu Elia sagt, als er am Bach war, dieses Geh, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Also er gibt ihm einen neuen Auftrag. Jetzt kommt sein Ehrenwort, diese Zusage, ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Karte an, wo dieses Zarat oder dieser Wort, dieses Stadt Sarepta, ist beides das Gleiche, wo das liegt. Also wenn ihr einmal die Strecke anschaut, muss der Elia wieder durch Israel wandern. Der König ist immer noch auf der Suche nach ihm. Also das ist nicht ungefährlich. Er muss durch die Trockenheit gehen. Es hat ja immer noch nicht geregnet. Er muss also sich darauf verlassen, dass Gott ihn überhaupt dahin bringt. Das sind mehrere hundert Kilometer zu Fuß, mehrere Wochen unterwegs. Das Interessante ist, diese Stadt Zarpat oder Sarepta, die liegt nicht in Jerusalem, sondern Gott hat Humor. Diese Stadt liegt in Phönizien. Phönizien ist ein heidnisches Land. Und jetzt ratet mal, wer aus diesem Land Phönizien kommt. Weiß es zufällig jemand? Ich habe es vorher auch nicht gewusst. Diese verhasste Königin Isabel kommt aus diesem Land Phönizien, also die diesen Götzendienst mitgebracht hat. Und Gott schickt den jetzt in dieses Land, wo die herkommt. Dann könnte man sagen, Gott, du schickst mich jetzt mitten in dieses Herrschaftsgebiet ihres Vaters oder ihrer Eltern. Das ist ja wie wenn ich auf dem Präsentierteller serviert werde. Die müssen mich nur noch schnappen und dann bin ich weg. Also er hätte viele Gründe gehabt zu sagen, ich bleib lieber hier, selbst wenn das Wasser knapp wird, da weiß ich, was ich habe. Interessant ist, was Elia dann tut. Wenn du einmal weiterklickst, Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Da steht nichts, dass er angefangen hat zu diskutieren, Herr, hast du dich nicht vertan? Sollte ich nicht vielleicht lieber nach, weiß ich nicht, wohin, wo schöner ist. Sarepta heißt auch noch übersetzt Schmelzofen, was darauf schließen lässt, dass es eine Gegend ist, in der es auch nicht sonderlich klimatisch angenehm ist, sondern brüllend heiß. Also aus der Dürre muss er jetzt auch noch in eine Stadt, die schon so heiß nach Dürre. Und dann zu einer Witwe. Witwen waren nicht unbedingt die reichsten Leute. Also er hätte viele Gründe gehabt, er geht trotzdem. Jetzt stellt euch vor, er geht in das fremde Land. Es ist ja alles gut. Dann trifft er eine Witwe beim Holz aufsammeln und stellt fest, die ist bitterarm. Die sagt, sie hat nur noch ein paar Tropfen Mehl, ein paar Gramm Mehl, ein paar Tropfen Öl. Sie sammelt gerade Holz, um ihr letzte Mahlzeit vorzubereiten, weil sie dann verhungern werden. Sie haben nichts mehr zu essen. Da könnte man denken, Gott, warum schickst du den gerade zu einer Frau, die selber nichts hat? Das hätte man doch anders regeln können. Aber der Elia weiß, dass Gott ihn zu dieser Frau geschickt hat. Und jetzt liest man, dass er zu der Frau sagt, im Auftrag Gottes, backe für mich, zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir raus. Dann gibt er ihr dieses Ehrenwort Gottes. Hab keine Angst, heißt es erst, der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer, das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Stellt euch die Situation vor, die Witwe, ihr letztes Mehl, ihre letzten Tropfen Öl, sie hatte in Gedanken sich vorgestellt, sie geht jetzt nach Hause, macht zwei Haufen, nicht ein für sich und ein fürs Kind, sondern zwei Haufen fürs Kind. Eltern verzichten zugunsten ihrer Kinder ja oft, damit ihr Kind wenigstens ein bisschen länger überlebt. Und jetzt sagt ihr der Prophet, back zuerst für mich was zu essen. Also ich kann mir vorstellen, dass die überlegt hat, wie gehe ich damit um? Wenn ich das tue und es stimmt nicht, kommen wir beide eigentlich sofort um. Also dann kann mein Sohn oder mein Kind nicht zweimal was essen. Das war für sie sehr schwierig. Unlogisch. Also man kann nur sagen, Gott, wie kommst du auf so eine Idee? Interessant, was die Frau tut. Vers 15, die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Wisst ihr, Gott zu vertrauen, wenn alles logisch und einfach ist, das ist dann auch einfach. Also wenn Gott irgendwie sagt, was weiß ich, spende 1000 Euro und du hast 15 Millionen, das ist ja relativ einfach, sag ich mal. Das kostet mich nichts. Da bin ich relativ, komme ich gut drin weg. Aber wenn Gott vielleicht Dinge von mir mal erwartet oder fordert und ich denke, Herr, wie soll das gehen? Wenn ich das tue, dann wird es in meinem Leben eng. Wie eine Christin, die erlebt hat, ihr Mann wurde zur Zeit, als es in China noch gefährlicher war, zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Christ ist. Und für sie war immer klar gewesen, dass sie, das ist jetzt keine Regel, die für jeden gilt, aber für sie war das eine Regel, ich spende ein Zehntel meines Geldes an Gott, stelle es der Gemeinde und Menschen, die Not haben, zur Verfügung. Jetzt ist ihr Mann ins Gefängnis gekommen und sie schreibt, sie hatte nur noch 24 Yuan, das war also so viel Geld, dass es für ihre Familie mit Mühe und Not reichte. Und sie hat sich trotzdem entschieden, 3 Yuan davon, also ein Zehntel, weiterhin zu spenden, auch wenn sie nicht wusste, wie das weitergehen soll. Eigentlich kann man sagen, unlogisch. Aber für sie war irgendwie klar, Gott wird mich versorgen. Und dann berichtet sie, dass sie manchmal wirklich Not hatte, einmal nichts zu essen hatte und erlebt hatte, dass plötzlich jemand bei ihr an der Tür klingelte, eine Frau, die sie nicht kannte, und hat ihr einen 50-Yuan-Schein gegeben, also was sie sonst für 2 Monate hat. Oder sie hat erlebt, dass in der Zeit, wo ihr Mann im Gefängnis war, irgendjemand, den sie nie erfahren hat, wer es war, ihr regelmäßig mal Geld in den Briefkasten gesteckt hat. Gott hat sie versorgt. Die Frage ist, wie gehen du und ich damit um, wenn Dinge manchmal für uns schwierig sind? Wenn Gott vielleicht mal sagt, du, diese Beziehung ist nicht gut für dich, beende das, geh da raus, ich habe was Besseres für dich. Das ist schwierig. Oder wenn Gott sagt, was du bei der Arbeit tust, kannst du eigentlich nicht verantworten, das ist nicht in Ordnung. Lass das. Und wenn es bedeutet, dass du eine andere Arbeit suchen musst, das lässt sich nicht so einfach sagen, wenn man dann in der Angst steht, ja, wie geht's dann weiter? Ich finde, das kann man von der Frau lernen und von Elia, dass sie gehandelt haben sofort und umfassend, so wie Gott es ihnen gesagt hat, und dass sie erlebt haben, dass Gott dieses Vertrauen gesegnet hat. Wenn der nächste Vers, danke, da heißt es nämlich, und wirklich hatten die 3 jeden Tag zu essen, der Mehltopf wurde nicht leer, das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Also sie erleben ein Wunder, etwas, was eigentlich nicht geht. Also wenn du und ich das letzte Mehl verbrauchen, das letzte Öl verbrauchen, ist weg. Und sie erleben, dass Gott etwas schenkt, was eigentlich gar nicht funktioniert. Ich möchte einfach Mut machen, wenn Gott manchmal Dinge von dir fordert, die du noch nicht überschauen kannst, sei bereit, diese Schritte zu gehen. Also wenn Gott ein Gebot gibt, seine Zusage gibt, sein Ehrenwort gibt, dann liegt es an uns, ob wir handeln. Wisst ihr, manchmal wundern sich manche Christen, dass sie im Glauben keine Fortschritte machen. Und das liegt manchmal vielleicht daran, dass wir auch nicht bereit sind, diese Schritte zu gehen, die wir schon lange erkannt haben. Ich möchte dir und mir Mut machen, dass wir uns nicht den Segen nehmen lassen, wenn wir Gott beim Wort nehmen. Das hat Gott, denke ich, nicht nur Elia versprochen, sondern auch dir und mir, dass er Entscheidungen, die aus dem Glauben heraus getroffen werden, auch segnet, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber dazu braucht es Mut und Vertrauen. Ich möchte die Predigt beenden. Wenn wir überlegen, Dürrezeiten, in denen wir sind, das sind schwere Zeiten, aber es sind auch Möglichkeiten, wirklich zu klären, habe ich das Fundament, das trägt? Kann ich wie Elia sagen, mein Gott ist der Herr? Das ist dieses Fundament, was uns wirklich hilft. Bin ich bereit, manchmal von Gott mich bewegen zu lassen, aus Situationen, in denen ich mich vielleicht wohlfühle oder auch nicht wohlfühle, aber die Sicherheit geben, in etwas Neues? Dass ich Gott die Kontrolle lasse und sage, Herr, das letzte Wort habe nicht ich, sondern du. Und bin ich bereit, Schritte zu gehen, die Gott vielleicht in mein Leben gesprochen hat? Ich bin überzeugt, manche von uns wissen vielleicht auch schon, was Gott möchte. Aber vielleicht hast du dich noch nicht getraut, diesen Schritt zu gehen. Dann möchte ich dir einfach Mut machen, Gott beim Wort zu nehmen und loszugehen und ihm zu vertrauen. Und Gott freut sich, wenn wir das tun, und er wird seinen Segen dazu schenken. Amen. Wir möchten beten, oder ich bete. Herr, ich danke dir für den Elia, der uns auffordert, dass wir uns klar werden, ob unser Fundament trägt. Und ich danke dir, dass der Elia das so den Menschen deutlich machen wollte, dass du das Fundament bist, auf das man wirklich das Leben bauen kann. Jesus sagt ja auch so, wer dieses mein Wort hört und tut, der hat eben sein Leben, sein Haus auf Fels gebaut, auf Stein gebaut. Und ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der unser Leben tragen kann, der nicht einfach wegbricht, der uns auch in schweren Zeiten beisteht. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder die Kontrolle auch an dich übergeben, dass wir dir nicht vorschreiben wollen, was du zu tun hast, sondern dass wir offen sind für das, was du uns einfach gibst oder was für uns dran ist, dass wir das erkennen und dann auch bereit sind, wie Elia und die Witwe zu tun. Und ich danke dir, Herr, dass du das segnest im Leben des Elia und auch im Leben der Witwe, und du wirst es auch in unserem Leben segnen. So hilf uns jetzt in den Entscheidungen und in den Situationen, in denen wir stecken, dass wir uns ganz an dir festmachen, dass wir dir vertrauen und von diesem Vertrauen her unser Leben gestalten. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der wirklich Macht hat, der Schöpfer, der Situationen in unserem Leben ändern kann, der unser Herz verändern kann, der uns die Schuld wegnimmt, der uns das Leben führen kann. Wir wollen dich loben und dich von ganzem Herzen preisen. Amen. Und weil wir so einen Gott haben, der das tut, wollen wir das als Schluss, als Lied noch singen. Ein wunderbarer Hirt.